SRF 1.
Und zwar zu Bern, wo ich in einem Aussenquartier, in einem Café mit etwa 50 quadratischen Holztischli, den Fritz von Warburg treffe. Seine 80 Lebensjahre sieht man ihm nicht an und auch ein Polizist hätte ich auf Anhieb nicht in ihm vermutet. Er hält sich fit, ein Gocki Leid vor sich auf dem Tisch, immer wieder ein Lachen, auch viel ernste, nachdenkliche Blick, wenn er über seine ehemalige Arbeit bei der Kripo Bern redet. Beim Gespräch kehren ein paar Leute Köpfe. Nicht jeden Tag redet man am Nebentisch so persönlich über Mordfälle. Der Fritz von Warburg hat als Einsatzleiter bei Kapitalverbrechen im Dezernat Leib und Leben 15 Jahre Tötungsdelikt aufgeklärt.
Ich habe ganz genau 55 Einsatzbüro geleitet während dieser Zeit.
Wie viele davon waren Beziehungsdelikte?
Sicher 2/3.
55 Tötungsdelikte, 55 Mal in menschliche Abgründe schauen, 55 Menschen, die umgekommen sind, 55 Umfelder, die darunter gelitten haben. Keine leichte Kost. Obwohl er schon viele Jahre pensioniert ist, kommen dem Fritz von Warburg beim Erzählen ab und zu die Emotionen auf. Krimi, zum Beispiel Tatort, schaut er selten bis gar nicht. Die häufig oberflächliche Brutalität mag er nicht. Nur ein einziger Fall hat während seiner Zeit als Einsatzleiter nicht geklärt werden können, meint er bescheiden. Das war im 1996.
Es kam einfach die Meldung, dass unter einem Autobahnviadukt in der Umgebung von Biel ein junges Mädchen tot ist aufgefunden worden. Ich war dann der Beigehabend Beamte vom Dezernat Leib und Leben, bin zugezogen worden, nachdem der Regionalfahnder, der dort die Beigehabend hatte, auch schon vor Ort war. Und mit ihm zusammen bin ich den Fundort anschauen. Gefunden hat man einfach die tote junge Frau. Und es ist aus der Situation schliessen, ist es eigentlich fast auf der Hand gelegen, dass es sich dann auch um ein Sexualdelikt handelt. Also, dass sie noch missbraucht worden ist.
Das ist bei weitem nicht Ihr erstes Tötungsdelikt, das Sie begleitet oder ermittelt haben. Ist das aber jedes Mal, wenn Sie jetzt sagen, man kommt an so einen Tatort wieder aufwühlend, wieder anspruchsvoll?
Es gibt mit der Zeit auch gewisse Routinen, das ist klar. Es ist aber so, dass man eigentlich dann eine relativ grosse Belastung überkommt. Also man weiss, jetzt geht es ein volles Programm. Und was mache ich als erstes? Und ja, was kommt auf mich zu? Die Frau ist dann, als man sie gefunden hat, noch nicht identifiziert gewesen. Und die grosse Belastung ist, wie gehe ich da her? Und was mache ich als erstes? Wie tue ich die Leute einsetzen? Ja.
Man muss die geeigneten Leute für die geeigneten Aufgaben einsetzen. Das ist etwas, was man machen muss. Und man ist unter enormem Druck. Von wem ist man unter Druck?
Also unter Druck kommt man, nimmt man mal einmal sich selber. Das ist ganz sicher so. Weil man will ja möglichst das Beste herausholen. Aber das sind die Vorgesetzten von ganz oben ab, die auch Erwartungen setzen. Und ein grosser Druck kommt von den Medien. Es ist deprimierend, wenn man einen, zwei, drei Tage später immer wieder in der Presse kann lesen, immer noch keine Spur, tappen immer noch im Dunkeln. Das ist belastend für die, die da dran sind.
Die Medien auf der einen Seite, die Justiz auf der anderen Seite, Staatsanwaltschaft, Angehörige eventuell. Wie macht man das? Muss man einfach konsequent seine Erfahrung spielen lassen? Oder wie geht man mit dem um?
Absolut. Probieren sich nicht zu beeinflussen. Man nimmt sich ja ohnehin schon selber unter Druck. Und das muss einem abprallen. Ich kann vielleicht auch sagen, meine Frau hat ja wieder gesagt, heute kann man ja nicht mehr sagen, ich habe viel zu tun. Ich bin gestresst. Und sie hat aber gesagt, wenn ich jetzt nachts erwache und mein Mann am Morgen um 2 oder was neben mir liegt und die Arme hinter dem Kopf verschränkt und eine Tilly hochschaut, dann weiss ich, jetzt ist er im Stress. Und so wird es jedem gehen, der da an der Strippe ist.
Der Einsatzleiter bei einem Kapitalverbrechen muss viele Entscheidungen fällen. Jeden Tag gibt es im Einsatzbüro Sitzungen, wo er mit seinen Fahndern, Kriminaltechniker, einem Staatsanwalt und Administrationskräften zusammensitzt. 2 Stunden nach Bekanntgabe von einem Tötungsdelikt sollte das Büro stehen. Dann geht es los mit den Untersuchungen. Relativ schnell hat man die junge Frau damals im 1996 können identifizieren, weil sie als vermisst gemeldet worden ist. Über Zeugenaussagen hat man auch schnell erfahren, dass sie als Autostöpplerin unterwegs war. Dann sind die Fahnder in alle Richtungen losgeschickt worden.
Das ganze persönliche Umfeld abklären, das war eigentlich fast die Hauptaufgabe. Und die Meldungen, die reinkommen, sind gestützt auf Zeugenaufrufe bearbeiten, die Umgebung abklopfen. Wobei das dort noch schwierig war, weil es nicht unmittelbar Häuser in der Nähe. Und wenn ich natürlich sehe, dass eine relativ grosse Verwandtschaft hatte, hat sehr viele Leute zu befragen, die einfach nicht weitergeführt hat. Das heisst, der, der sie per Autostopp hat mitgenommen, oder einer von denen, hat man ermittelt und der hat so zugegeben, dass er mit ihr gefahren ist, aber hat sie angeblich irgendeinen Ort abgestellt und hat ihr nichts gemacht. Und spurenmässig ist man dann nicht weitergekommen, mit ihr springen.
Weil Spuren hat man am Fundort des Opfers nicht viel gefunden.
Fingerabdrücke, Schuhsohlen, Textilfasern, nicht viel mehr.
DNA-Spuren hat es zwar gegeben, aber die Zeit der DNA ist erst gerade angebrochen.
Das war total neu und die Gerichtsmediziner waren sich selber nicht ganz einig. Sie einfach haben das tatsächlich einfach zuerst müssen eruieren und weiterentwickeln.
Irgendwann musste man aufgeben. Das Einsatzbüro musste schliessen.
Wir haben alles gemacht. Also der Staatsanwalt weiss nichts mehr, die Vorgesetzten wissen nichts mehr. Und dann muss man Fäcke strecken, sagt der Berner.
Wie war das für Sie, wenn man in die Pension geht und so einen Fall oder generell so einen Fall einfach nicht lösen kann? Kann man da loslassen? Kann man das akzeptieren? Lernt man das? Oder ist das schon etwas, was einem nagt?
Nein, das kann man nicht loslassen. Das ist nicht möglich. Also nicht, dass das einem Tag und Nacht noch beschäftigt, aber loslassen kann man nicht. Das bleibt hängen. Warum habe ich das nicht können lösen? Das kann man nicht abschließen, einfach sagen, ja, fertig.
Der Fall ist nach der Pensionierung von Fritz von Warburg im Register vom Dezernat Leib und Leben zu Bern geblieben. Die Wissenschaft hat Fortschritt gemacht, man hat DNA-Spuren nach besser auswerten können und Jahre später hat man den Mörder vom Mädchen überführen. Ein Täter, der wegen einem ähnlichen Sexualdelikt in der wachsenden DNA-Datenbank hängen geblieben ist. CORIS heisst sie, die nationale DNA-Datenbank, wo forensische Profile gespeichert sind. DNA, wo die Verbrechensbekämpfung stark verändert hat. DNA oder Desoxyribonukleinsäure. Ein langes Molekül, das etwas aussieht wie eine Leiter und unsere Erbinformationen in sich trägt. Informationen, die vielen Angst machen, weil sie viel über einen Menschen aussagen oder aussagen könnten. Die graue Stege vom Rechtsmedizinischen Instituts Zürich windet sich um einen Glaslift, gewöhnliche Architektur an einem ungewöhnlichen Arbeitsort. In diesem Haus herrscht Pioniergeist. Es wird geforscht und tüftelt. Von der Adelgunde Kratzer, Leiterin der forensischen Genetik, lasse ich mich aufdatieren. In Krimi, wie sie es sei, hat man anhand von einer Täterspur blitzschnell ein DNA-Profil und meistens auch noch gerade Informationen zu Aussehen, Wohnort oder Telefonverbindungen. Wie lange geht es denn wirklich, wollte ich wissen, um zum Beispiel aus einer Spur von mir ein DNA-Profil zu erstellen?
Das ist sehr unterschiedlich. Das hängt ab von der Spur selber natürlich. Es gibt einfache Spuren wie Blutspuren oder Speichelspuren oder auch Spermaspuren. Da kann man das DNA-Profil relativ schnell erstellen. Von einer Blutspur können Sie das Ergebnis in 3 bis 4 Stunden haben. Wenn wir aber schwierige Spuren haben, die noch verunreinigt sind, dann müssen wir die aufarbeiten. Da brauchen wir, sagen wir mal, innerhalb von 24 Stunden hat man in jedem Fall ein Ergebnis.
Bei einer Blutspur zum Beispiel, früher hat sie eine gewisse Größe haben, um eine Analyse zu ermöglichen. Wie ist das heute?
Das braucht heute sehr, sehr wenig. Also früher waren wir etwa, wo wir angefangen haben mit der DNA, im Mikrogrammbereich. Heute ist man im Pikogrammbereich, also millionmal weniger wie früher, wo man Menge braucht. Also die Blutspur, die ist so klein, dass man sie kaum noch sieht, kriegt man immer noch ein gutes Ergebnis.
Blut- und Sekretspuren sind also die besten Spuren, die man von einem Tator ins Labor bringen kann.
Schwieriger wird es dann bei sogenannten Kontaktspuren, also Hautzellen, Hautschuppen. Wenn irgendjemand irgendwo ein Gegenstand berührt, hinterlässt er unter Umständen viel von seiner Hautzellen, aber auch wenig. Das ist sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Die einen sind sehr gute Spurengeber, die anderen sind eher schlechtere Spurengeber. Dann kommt es darauf an, hat er vielleicht kurz vorher seine Hände gewaschen oder nicht, dann hinterlässt er auch weniger Zellen. Es kommt auch darauf an, wo ist die Spur gesichert, ist die irgendwelche Umwelteinflüsse ausgesetzt gewesen, hat es da drüber geregnet oder die Sonne drauf geschienen. UFA zum Beispiel zerstört relativ rasch DNA und je nachdem, wie gut die Spur ist, haben wir nachher ein gutes Resultat oder einfach unter Umständen auch geheiss.
Nach 24 Stunden steht das Profil, also spätestens, mein DNA-Profil zum Beispiel aus meinem Speichel. Und was sieht die Expertin jetzt da drin? Nicht viel, sagt Adelgunde Kratzer.
Eigentlich gar nichts. Das ist ein sogenanntes DNA-Profil, das wir erstellen. Das sind Merkmale, die wir untersuchen, die alle im sogenannten nicht kodierenden Bereich der DNA liegen, weil wir dürfen per Gesetz auch nur in diesem Bereich arbeiten.
Per Gesetz darf man in der Schweiz nur das Geschlecht herauslesen. Man könnte aber schon viel mehr, Augenfarbe, Haarfarbe, Krankheiten, Alter oder Herkunft zum Beispiel, zwar nicht auf die Ortschaften oder Länder genau, aber nach Kontinent. Aber nur in Holland darf man in gewissen Fällen Augen- oder Haarfarbe brauchen, um nach einem Täter zu fahnden. Aber auch in der Schweiz könnte sich das ändern. Der Lebenspartner von der umgebrachten Carla Schauer aus Rupperswil setzt sich zum Beispiel dafür ein. Und auch der Luzerner Nationalrat Albert Vitali hat einen Vorstoss eingereicht, um das DNA-Profilgesetz anzupassen.
Ich denke, es geht sicher in die Richtung, dass man äußerliche Merkmale von den Personen, dass man das irgendwann darf analysieren, also dass man kann so eine Art Phantombild, ein genetisches Phantombild von einer Person erstellen, dass man so kann sagen, was haben die für eine Haarfarbe, für Augenfarbe, eventuell Nasenform oder Ohrenform und schlussendlich auch die Herkunft, wie alt die Person könnte ungefähr sein, dass das in die Richtung geht.
Es kann also sein, dass man bald aus nur einer Hautschuppe ein regelrechtes Phantombild erstellen kann. Eine fast unglaubliche und auch ein bisschen unheimliche Vorstellung. 180'000 Leute sind in der Schweizer DNA-Datenbank von der Polizei registriert. Und wie nützlich ist die Datenbank eigentlich?
Sie ist sehr nützlich. Ich denke, sie ist heute das wichtigste Ermittlungsinstrument der Polizei. Denn fast jede zweite Spur, die man in die DNA-Datenbank eingibt, gibt auch einen Hit. Das heisst, entweder eine Spur-Spur-Verbindung, das heisst also eine Verbindung zu einem anderen Delikt, oder es gibt einen Spur-Personen-Hit, das heisst, man kann dann den Spurengeber identifizieren.
Bei DNA denkt man schnell auch an Persönlichkeitsrechtsverletzung. Es sind sehr viele Informationen, die über einen Menschen gespeichert werden. Aber noch viel mehr hinterlässt man im Internet, auf Social Media, sagt Adelgunde Kratzer. Auch der Direktor vom Rechtsmedizinischen Institut Zürich, der Michael Thali, findet die Ängste von vielen Leuten nicht begründet.
Sie denken, man sieht dort Krankheiten oder so, wo dann sagen, ja, für den Arbeitgeber oder irgendwie sagt das gefährlich. Aber das ist einfach ein simpler Code, wie Sie hier an der Wand sehen. Das ist mein Code im Besprechungszimmer.
Am Spiegel?
Am Spiegel, das kann man anschauen. Da sehen Sie, das ist 13-15, 16-18-11. 11, 17, 20, XY, 15, 15 etc. Und da heisst es eigentlich, was das heisst, heisst einfach, dass ich männlich bin. Und der Rest ist eigentlich auf Gensequenzen, die nicht kodieren können. Und so kann man einfach aufgrund dessen vergleichen, ist jemand dort gewesen oder ist jemand nicht dort gewesen. Also man hat jemanden überführen können, aber auch entlasten. Und das ist eigentlich wichtig, weil wir als Rechtsmediziner verstehen uns als objektiv, der Gesellschaft dienen in beide Richtungen. Also die Leute, die ins Gefängnis gehören, dass wir helfen, dass die ins Gefängnis kommen, aber die unschuldig sind, dass die wirklich draussen bleiben.
DNA, die Erbinformationen, die können belasten und entlasten und Jahrzehnte nach einem Tötungsdelikt Täter können überführen. Es sind häufig Einzelfälle, brutale Tötungsdelikte, die die Forensik vorwärts treiben, erzählt mir Michael Thali im Stegenhaus.
Sie können generell sagen, dass in der Forensik wird eigentlich nicht proaktiv investiert, dass irgendjemand sagt, oh, das finden wir gut, wir geben den Rechtsmediziner-Forensiker Geld, dass sie das machen können. Das ist ähnlich wie bei der Polizei oder bei der Feuerwehr. In der Forensik gibt es eigentlich, das klingt zwar tragisch, gibt es eine Veränderung, auch eine Weiterentwicklung, oft basierend auf dem Einzelfall.
Wir laufen jetzt hier von der Genetik, steigen durch auf, in den zweiten Stock. Was finden wir da?
die oberste Abteilung für forensische Pharmakologie und Toxikologie.
Das heisst konkret?
Da werden alle Proben untersucht, die wir rüberkommen aus dem Bereich Strassenverkehr, aber auch von der postmortalen Leichenuntersuchung.
Ich laufe Sandra Stählin an, die als Doktorandin hier arbeitet, in einen Geräteraum, wo Blutproben untersucht werden.
Sehen Sie die Pröbli? Wir nehmen hier 0,2 ml Blut, wo wir die Substanzen daraus extrahieren. Das Ganze wird dann aufkonzentriert und kommt hier in die Vials rein.
Wie lange geht so etwas, bis man wirklich dann ein Resultat hat?
Jetzt nur ein Pröbli alleine, da haben wir meistens so eine Messzeit von 20 Minuten.
Das ist nicht wahnsinnig lang.
Ja, wir probieren natürlich auch immer schneller zu werden und mit immer weniger Methoden möglichst mehr können zu detektieren und zu quantifizieren. Und wir probieren hier immer besser zu werden.
Zum Beispiel Cannabis können wir neuerdings mit einer automatischen Aufarbeitung in nur 10 Minuten analysieren. Eine Herausforderung in der Toxikologie ist auch, dass sehr häufig, amix alle Wochen, neue Substanzen, zum Beispiel Drogen, auf den Markt kommen, die man noch nicht in der Datenbank hat. Aber auch da wird fleissig geforscht.
Da ist zum Beispiel etwas General Unknown Screening, heisst das. Das heisst, dass diese Methode theoretisch alles kann detektieren, was im Blut vorkommt. Und wenn jetzt zum Beispiel eine neue Substanz noch nicht bei uns in der Datenbank ist, dass wir die im Nachhinein einpflegen können und dann das im Nachhinein trotzdem noch finden in dieser Blutprobe, weil alle Daten immer noch gespeichert sind und aufgenommen worden sind aus dieser Blutprobe.
Und jetzt wäre das verloren quasi, wenn es das noch nicht, solange es das noch nicht gibt?
Also im Moment sehen wir eigentlich nur das, was wir schon in der Datenbank drin haben.
Ein paar Schritte den Gang durch ab wird an etwas anderem geforscht, an der Haaranalyse. Auf einer Art Stein kleben etwa 10 Haare.
Das ist die sogenannte Maldi-Platte, wo sie einzelne Haare sehen, die hier aufgeklebt sind. Und mit dieser Technik können wir inzwischen Drogen und Medikamente in einzelnen Haaren detektieren und dann das auch bildlich darstellen, wie die auf die Länge des Haares verteilt sind. Und somit kann man dann bei vielen Fällen auch sagen, in welchem Zeitrahmen hat die Person die Medikamente oder Drogen genommen. Das funktioniert so, dass die Haare auf die Platte geklebt werden. Das wird dann ins Massenspektrometer eingestellt, die Platte. Und die tut dann mit einem Laser über die Haare hineinrastern. Und jedes Mal, wenn der Laser in Berührung kommt mit einem Haar, werden die Drogen oder Medikamente als Molekül dort rausgespickt. Und die werden dann ins Massenspektrometer hineingesogen und dort analysiert.
Man kommt an einen Tatort, da hat es ein Opfer, man hat Spuren, auch vom Täter. Sie untersuchen da Urin und Blut, da kann man schon recht viel daraus herauslesen, auch Drogenmissbrauch zum Beispiel. Wieso braucht es überhaupt so Haaranalyse?
Also es ist so, beim Blut und Urin, dort schaut man mehr so in den letzten Stunden, wenn es Blut betrifft. Und Urin kann man auch in den letzten Tagen oder unter Umständen auch Wochen sehen, was hier passiert ist. Aber wenn man jetzt weiter zurückgehen will in der Zeit, dann schaut man die Haare an.
Standardmäßig nimmt man noch ein Büschel Haar zur Analyse, aber theoretisch würde ein einziges Haar vom Tatort schon lange zum Drogen oder andere Substanzen daraus herauslesen. Und in Zukunft sicher auch noch mehr, meint Sandra Stähli.
Ja, also im Moment ist ein interessantes Thema zum Beispiel Analyse von körpereigenen Substanzen, also zum Beispiel Stresshormon zum Beispiel. Dort haben wir im Moment viele Aufträge.
In den Haaren?
Genau, ja, das ist möglich, dass man zum Beispiel schaut, eventuell auch bei Tieren, sind die gestresst oder nicht.
Das ist etwas, was so am Kommen ist in dem Fall.
Ja, also es gibt da immer wieder neue Projekte, die wir haben.
Bevor die Spuren vom Tatort untersucht werden können, müssen sie zuerst gefunden und gesichert werden. Für das sind Kriminaltechniker zuständig, die Truppen in weißen Schutzgewändchen und Köfferli, die man aus dem Krimi kennt.
Wir sind jetzt da gerade im Eingangsbereich in einem normalen Wohnhaus, wo auf 3 Stück so Tatorte angestellt worden sind. Sperrzone, Polizeisperrzone. Das ist die erste Wohnung, wo wir reingehen. Muster steht auf der Klingel. Ich muss mich bücken, um da reinkommen. Und es sieht wirklich aus wie ein Tatort. In Overalls sitzt man am Boden. Was passiert da gerade?
Da ist ein Person, der Wohnungsinhaber, ist mit einem Baseballschläger abgeschlagen worden. Und die Aufgabe der Prüflinge ist jetzt, den Tatort als Ganzes abzuarbeiten und schlussendlich mit Spuren können den Beweis zu bringen, wer der Täter dürfte sein.
Sagt Gerhard Spengler, Leiter vom Kriminaltechnischen Dienst von der Kapo Zug. Einer der Prüfer, der heute an der Polizeischule in Hitzkirch die jährliche Spurensicherungsprüfung abnimmt.
Gut, du gehst jetzt im Bereich vom Spiegelschrank.
Die Prüflinge sind auf 3 Stöcke verteilt und versuchen, so viel wie möglich und vor allem die richtigen Spuren zu sichern, die häufig darüber entscheiden, ob ein Täter gefasst wird oder nicht. Neben dem Spurensicherungskoffer, wo es verschiedene Mittel zum Sichern von biologischen Spuren, Werkzeugspuren, Finger- oder Schuhabdrücke hat, ist auch der Kamerakoffer zwingend mit dabei. Von Anfang an wird alles fotografisch festgehalten, jeder Winkel wird abgeknipst und in Tötungsdelikt kommt auch der 3D-Laser zum Einsatz, um jeden Winkel und alle Distanzen auszumessen. Das ist jetzt das Wohnzimmer, Kachelofen, ein Esstisch, eine Flasche Wein, sieht man, einen umgerührten Stuhl, offene Kästchen. Auf was für Spuren geht man am Anfang, wenn man in so eine Szene reinkommt?
Wichtig ist am Anfang, dass man den Raum überhaupt darf betreten selber, weil dass man nicht die Spuren, vor allem Schuhspuren natürlich, die auf dem Boden vorhanden sind, nicht zerstört. Die grosse Kunst ist schon in einem frühen Stadium abzuschätzen, darf ich den Raum jetzt einfach so betreten selber oder tue ich dann schon Spuren, die am Boden sind, zerstören. Aber dazu gibt es verschiedene Lichtquellen, die dazu geeignet sind, genau auf dem Boden eben so Schuhspuren zu erkennen. Und die gilt es als erstes eigentlich zu sichern, bevor man dann sich weiter drin im Raum einen Überblick verschaffen kann.
Darf ich da mal reinschauen?
Selbstverständlich. Sie sehen einen Kriminaltechniker, der jetzt gerade am Sichern ist von einer Schuhspur mit der bekannten Gelatine-Folie-Methode.
Also er hat so eine glänzige schwarze Folie dabei.
Die schwarze Seite, die Sie sehen, ist klebend. Wenn er mit der klebenden Seite noch auf das weiße Kuvert fährt oder drüber drückt, kommt die Spur, die man vielleicht von bloßem Auge nicht sieht, auf die schwarze Folie. Und weil schwarz sehr guten Kontrast gibt zu allen anderen hellen Partikeln, wird die Schuhspur so sichtbar.
Wie machen die Prüflinge bis jetzt?
Ich denke, sehr gut. Sie sind immer wie immer ein bisschen aufgeregt, weil es sind viele Sachen, die auf sie einwirken. Es hat viele Spuren und die Kunst ist, zu erkennen, was sind wirklich Spuren, die von der Tat sind und welche sind vielleicht Spuren, die schon vorher durch den Wohnungsinhaber oder den, der hier wohnt, verursacht worden sind. Eine grosse Hürde ist sicher auch, dass man von der Situation, die man antrifft, man die möglichst lange unverändert lässt. Also beispielsweise, dass das Licht brunnen hat in welchem Zimmer, dass das Fenster offen war, dass eine Kochplatte eingeschaltet war oder eben nicht eingeschaltet war, ein Gahnhass zugedreht ist und so weiter. All die Details, die man ja am Anfang noch nicht erkennen kann, was für eine Rolle es spielt. Aber später, wenn die Aussagen dazu kommen vom Verdächtigen, dass man dann ihm die Fakten vorlegen kann.
Den Tatort möglichst lang unverändert lassen, ist gar nicht so einfach, bestätigt Peter Pfefferli, Spurenfachmann vom Forensischen Institut Zürich, der seit vielen Jahren Spurenkunde unterrichtet. An einem Tatort sind viele Leute, Rechtsmediziner, ein Staatsanwalt, Fahnder, Hilfskräfte etc. vor Ort, wo alle Spuren hinterlassen können. DNA vom Laut reden, Hautschuppen, Kontaktspuren. Der Kriminaltechniker ist nie der Erste.
Wenn die Feuerwehr tot ist, dann löscht sie, dann tut sie die Spuren sichern. Und wenn die Sanität kommt, dann hat sie einen anderen Auftrag, eine Spurensicherung.
Also sie müssen einfach mit dem Spurenchaos nachher zurechtkommen und schauen, was sie daraus herauslesen.
Das Chaos probieren zu strukturieren und jetzt für die Zwecke der Spurensicherung und Spurauswertung zu optimieren.
Noch schwieriger wird es, wenn der Tatort von aussen ist. Regen oder UV kann DNA schnell verwischen oder zerstören. Auch Feuer, wie im Fall Rupperswil, ist für Kriminaltechniker eine Katastrophe. Einer der Prüflinge im Overall hat jetzt hier so ein Wattestäbchen in der Hand. Was macht er mit dem?
Der geht jetzt auf die DNA-Spuren los, über ein Wattestäbchen. Abtupfen werden die gesichert. Das sehen wir dort klar, wo er das Gefühl hat, dort müsste er noch Spuren haben können.
An einem für mich zufälligen Ort?
Das ist jetzt eben die Kunst, dass er das nicht irgendjemand macht, sondern genau dort, was könnte aufgrund von der Situation etwa haben. Aber auch vielleicht die andere Überlegung, wo könnte es auch noch haben?
Wo könnte es auch noch haben?
Jetzt, wo hat er vielleicht für Vorbereitungshandlungen etwas angelernt? Oder wo ist er auch noch angekommen, ohne dass er es bewusst realisiert hat?
Baseballschläger, Zigarettenstummel, Fesslungsmaterial, aber auch Türrahmen, der Boden, die Wände, alles potenzielle Spurenträger. Wir können nie alle Spuren sichern, sonst wären wir wochenlang dran. Man muss also fokussieren, die Fahnder wollen schliesslich ein Resultat, der Täter ist vielleicht noch flüchtig. Aber man darf sich als Kriminaltechniker auch nie auf ein Szenario versteifen.
Beim Auslaufen schauen, dass man da nicht am Polizeisperrzonenband hängen bleibt. Und wir kommen in den dritten Stock, wo auch das Team unterwegs ist. Hier ist es hektisch. Da sehe ich auch umgerührte Möbel in einem Wohnzimmer. Kabelbinden. Da knündeln zwei Spuren sicherer von diversen Objekten. Was ist da passiert?
Also es handelt sich so um einen Wohnungsmieter, der Schmuckhändler ist. Der hat heute Morgen abgemacht mit einem Kunden, dass er eine Kollektion zeigt. Der Kunde ist dann auch gekommen. Und im Verlauf des Gesprächs, wo wir etwas trinken angeboten haben, miteinander etwas getrunken, hat dann der spätere Täter hat dann nach dem Schmuck geschaut, der im Tresor drin war. Der Geschädigte hat den Tresor nicht aufmachen. Dann hat er mit dem Messer attackiert. Der Geschädigte ist zu Boden gegangen, ist verletzt worden. Anschliessend ist er gefesselt worden mit Kabelbinder. Und noch hat der Täter mit dem mitgebrachten Werkzeug den Tresor nur geöffnet. Und ist dann in unbekannte Richtung geflüchtet.
Was passiert jetzt da? Was hat es da für Spuren in dem Umkreis von dem Wohnzimmer, wo man sichern kann?
In dem Bereich ist wichtig, jetzt, wir haben vorher etwas getrunken. Wir haben DNA-Spuren am Trinkrand von den Gläsern, dann Daktyspuren auf den Gläsern und auch weitere Werkzeugspuren, die wir am Tresor haben, wo der Tresor aufgemacht worden ist. Die werden jetzt zurzeit gesichert.
Vor unserem Nasentuch mit Blut dran, was soll das?
Der Täter hat sich natürlich beschmutzt, als er hier zugestochen hat. Dann hat er sich damit gebracht, den Ass durch die Hände gewaschen, also abputzt. Er ist dann auch ins Lavabo, hat dort noch die Hände ganz sauber gewaschen und hat dann erst noch einen Standort verloren. Wir haben auch dort aus der Blutspuren gefunden.
Was ist jetzt die grösste Schwierigkeit an diesem Tatort für die Kriminaltechniker?
Ja, vor allem ist es jetzt auch das Gebot um Planung, dass man dann nicht in den Weg hineinkommt, dass man die Planung abspricht, wer sichert welche Spuren und welche Spuren haben Priorität.
Der Spurensicherer macht jetzt da etwas mit einem Klebstreifen, der relativ schwierig aussieht. Was macht er da?
Ja, er tut jetzt hier Mikrospuren sicher, von der Werkzeugspur am Tresor, wo der Tresor geöffnet worden ist.
Was kann man mit einem normalen Klebband machen?
Ein normaler Klebband, also das ist ein kriminaltechnisches Klebband, das sehr transparent ist, wo man im Mikroskop dann auch noch begutachten kann.
Ich sehe, die klassische Lupe ist auch noch ein Teil von dem Werkzeugköfferli. Die kommt häufig zum Einsatz.
Das ist richtig, ja. Wenn man zum Beispiel ein Glas hat, wo man einen Fingerabdruck, bevor man mit dem Pulver dran hingeht, ob man das erste Mal schaut, sieht man, von Augen ist ein Fingerabdruck drauf. Wenn man das richtige Licht hat und mit der Lupe anschaut, kann man das beurteilen, wo die Fingerabdrücke unter Umständen liegen. Wenn man noch nichts sieht, dann kann man mit dem Pulver dran hin und dann entsprechend sichern.
Erklärt mir der Bruno Schneider von der Kapo Schweiz. In der Hand von einem Prüfling sehe ich jetzt einen feinen Pinsel, der über den verdächtigen Gegenstand gewedelt wird. Der Fingerabdruck, obwohl er mit seiner 100-jährigen Geschichte ein bisschen belächelt werde, sei immer noch einer der wichtigsten und lässt sich in der nationalen Datenbank blitzschnell abgleichen. Der Fingerabdruck ist alt, viele Methoden, um ihn und andere Spuren aufzuspüren, aber neu. Heute schafft man mit unterschiedlichsten raffinierten Lichtquellen oder chemischen Mitteln, um Spuren, auch Verwüste, wieder sichtbar zu machen. Auch das Festhalten vom Tatort wird moderner. Fotografische Vermessungen, 3D-Laserscan-Dokumentationen werden zum Beispiel immer wichtiger, sagt Peter Pfefferli. Sie bringen enorme Vorteile, weil man den Tatort mit ihnen relativ einfach rekonstruieren kann. Aber in diesen digitalen Mitteln sieht er auch Risiken.
Was haben wir für Gefahren damit? Wenn man nur noch, sagt mal, multimedial, haben wir irgendwie so geschaffen, wo halt schon die Frage auftaucht, wo fängt Manipulation an? Wie man multimedial fast alles können beeinflussen, optimieren. Weil heute ist ja die Frage, sind die digitalen Bilder, die wir alle machen, sind die auch angreifbar? Wenn man fragt, sind sie echt? Sind sie verändert worden? Das setzt natürlich auch voraus, dass man sich mit diesen Aspekten vom Authentifizieren von der Spuren selber mit den Möglichkeiten der Spuren, bewussten Spurenmanipulation. Jetzt nicht mit böser Absicht, aber einfach im Rahmen der Untersuchung, dass man sich mit dem auch auseinandersetzen und aufzeigen, warum man was gemacht hat.
Ich muss jetzt durch den Kontroll, was vollständig ist und was wir gesichert haben. Okay. Und dann haben wir am Viertel vor, dann wir den ersten Prozess.
Nach 3 Stunden Prüfung sind Teilnehmer im Endspurt.
Ja, die letzten, also die vermeintlich letzten Spuren werden noch gesichert. Der Druck steigt, je länger die Spurensicherung geht, die höchsten Erwartungen von den Ermittlern und von den Fahndern für Ergebnisse.
Von Ihnen?
Ja. Richtig, Kriminaltechnik sollte einen Sachbeweis liefern. Oder zumindest einen Anhaltspunkt für die Fahndung. Die Asservate, die ihr jetzt hier habt und mitnehmen in das Labor, was ist für euch jetzt die dringlichste? Also was werden ihr jetzt die erste Priorität auswerten von diesen Asservaten, die ihr mitnehmen?
Bei mir jetzt die erste Priorität sicher die dakteroskopischen Spuren.
Da wird das Material langsam wieder eingepackt am Tatort im dritten Stock.
Dann kommt die Phase vom Spuren verpacken, auch nach den Regeln der Kunst, damit sie unbeschadet nachher weiterverwertet werden.
Die Experten sind zufrieden. Die Spuren werden jetzt nach Dringlichkeit entweder im eigenen Labor ausgewertet oder an Spezialisten weitergegeben. Zu den Spuren, die ausgewertet werden können, spielen auch immer mehr die Digitalen eine grosse Rolle. Gesicherte Computer oder andere mobile Geräte landen bei den IT-Forensikern. Eine Berufsgattung, die am Wachsen und sich am Weiterentwickeln ist. Datenlöschen ist häufig sinnlos. Jede Aktivität auf einem Gerät ist mit einem exakten Zeitcode versehen, wo die IT-Forensiker dann wieder abrufen können. Die Maschen werden für Täter enger. Es stehen auch immer mehr Videoüberwachungen zur Verfügung, wie zum Beispiel beim Anschlag während dem Boston-Marathon, wo eine Überwachungskamera von einem Laden beim Tatort zufällig mitgefilmt hat und so das Täterprofil entdeckt worden ist. Und auch 3D-Vermessungsdaten vom Tatort werden im Computer mit anderen Daten zusammengesetzt, um ein Bild vom Tatort zu erstellen, wo man dann aus verschiedenen Blickwinkeln auf ein Geschehen schauen kann, sich im Tatort bewegen kann, ein bisschen wie in einem Computerspiel. Am Tatort, respektive am Fundort von einem Tötungsdelikt, kommt auch der Rechtsmediziner. Oder gleich kommt zu ihm. Mit ihm meine ich zum Beispiel Michael Thali, seit 5 Jahren Direktor vom Institut für Rechtsmedizin an der Universität Zürich.
Wenn man sagt, man ist Rechtsmediziner, denken viele Leute, man macht einfach Eröffnungen von Leichen. Oder hat es immer so etwas Gruseliges, oder wenn man das sagt. Man könnte auch denken, ja, das Fach Forensik ist irgendwie langweilig, aber ich muss sagen, auch nach 20 Jahren im Fach, es ist hochspannend, was sich technologisch entwickelt. Und da hat sich sehr viel entwickelt, zum Beispiel innerhalb von der Rechtsmedizin, die ganze moderne Bildgebung, die virtuelle Autopsie oder Wörtopsie.
Die Wörtopsie, die in der Schweiz entwickelt worden ist, einen Informatikpreis gewonnen hat und weltweit darauf geschaut wird.
Da, wo wir jetzt stehen, das ist nicht der Eingang für Besucher wie mich, sondern was passiert da?
Das ist der Eingang, wo eigentlich die Verstorbenen, die Körper am Morgen oder auch über Nacht oder eigentlich jederzeit angeliefert werden zur weiteren Untersuchung. Wenn man hier reingeht durch die Türen, wird der Verstorbene in einem Kühlschrank mal zwischengelagert, so wie man sie in den Filmen auch sieht. Und dann am Morgen, am 7. Unter der Woche, wird der verstorbene Körper zuerst in die Computertomographie, also als das bildgebende Instrument, reingelegt und untersucht.
Am 8. Uhr am Morgen kommt das Team dann zusammen, schaut das Untersuchungsresultat an und entscheidet, was als nächstes passiert mit dem toten Körper.
Gehen wir doch mal rein. Da kommen die Verstorbenen also rein. Wir sind so in einem Vorraum.
Das ist die Anlieferung der Körper, wo eigentlich jederzeit angeliefert werden. Die Leute, die das überführen, die Bestatter, die haben dann auch Zugang in den Bereich, wo die Körper dann gelagert werden in diesen Kühlschränken.
Wir sind jetzt 2 Särge vorbeigelaufen, für Sie natürlich total Alltag.
Das ist klar, als Mediziner, das ist, glaube ich, jeder Mediziner, gewöhnt man sich an gewisse Sachen, die der Beruf hergibt. Das ist auch ein Kliniker, hat Sachen, die er erlebt, wo man vielleicht als normaler Mensch sagt, das ist speziell. Und bei uns ist natürlich der Sarg, gehört auch zum Alltag.
Stimmt, vor diesen Kühlschränken, da hat es so ein bisschen süßlichen Geruch da drin.
Es riecht hier momentan nicht so sehr gut, weil wir haben diese Nacht ist eine fühlnisveränderte Leiche angeliefert worden.
Neben uns wird eine klassische Autopsie durchgeführt. Es ist eine jahrhundertalte Technik, die sich bewährt und praktisch nicht verändert hat.
Wir Präparatoren können viel wiederherstellen. Es gibt natürlich Verletzungen, die derart schwer sind, wo man nachher nicht es wieder so machen kann wie vorher. Irgendeinen schweren, ganz schweren Verkehrsunfall oder so über kennen wir leider auch nicht, aber wir machen das Möglichste und vieles können wir wieder herstellen oder wieder besser machen. Das Ziel ist nicht, dass man dort einen Kopf überschminken, sondern dass es möglichst wieder anständig aussieht. Und wichtig ist da auch das Gespräch mit den Angehörigen. Wenn die Angehörigen wissen, was passiert ist, dann ist es vielleicht auch ein bisschen, aber bekommen sie nicht so einen Schock, wenn sie den Abschied nehmen.
Sagt Verena Jacki, Mitarbeiterin in der Autopsie.
Wie lange sind die Körper da bei Ihnen in diesen Kühlschränken? Ist das ganz, ganz unterschiedlich?
Wir schauen, weil bei jedem Verstorbenen stecken die Angehörigen dahinter. Und wir schauen eigentlich, dass die Körper möglichst schnell untersucht werden. In der Regel ist ein Körper bei uns maximal einen Tag da.
Die Angehörigen sind ein grosses Thema. Werden auch Autopsien vielleicht oder sind in der Vergangenheit nicht durchgeführt aus Respekt oder vor den Angehörigen oder weil die Angehörigen einfach sehr müde mit haben? Ist das ein Hinderungsgrund?
Die Autopsie, also die klassische Leicheneröffnung, die eigentlich ja, wie eine chirurgische Operation am verstorbenen Körper ist, das ist klar, das ist in gewissen religiösen Gruppierungen, jüdischen und muslimischen Kreisen, aber auch heute in der Schweiz erfahrt zunehmend eine Ablehnung, weil es ist doch ein invasiver Akt, wo der Körper nicht zerstört, aber eröffnet. Man sieht eigentlich nach der Autopsie nicht, dass eine Autopsie durchgeführt worden ist, weil das wird alles gut wieder zugenäht.
Der invasive Akt wird in Zukunft vielleicht immer weniger durchgeführt, dank der virtuellen Autopsie.
Wir haben jetzt etwa so 10%, wo wir eine Autopsie-Anmeldung haben, können wir eigentlich aufgrund der Bilder schon ganz genau sagen, was die Todesursache ist oder forensische Fragestellung beantworten, dass wir auch der Staatsanwaltschaft sagen, da sehen wir es eigentlich schon auf den Bildern, es ist nicht mehr nötig. Und das ist natürlich auch für gewisse religiöse Gruppen oder Leute ein enormer Vorteil.
Das möchte ich genauer anschauen, die virtuelle Autopsie.
Wo sind wir da?
Da sind wir jetzt im CT-Raum, Computertomographie. Und das, was wir hier vor uns sehen, das ist der sogenannte Vertobot.
Der Vertobot, den es als erster Prototyp seit 2006 gibt. Seit 2012 steht er da in Zürich und entwickelt sich ständig weiter. Jede Leiche, die zur Abklärung hier ankommt, wird in dem modernen Autopsiesaal zuerst gescannt.
Es ist unwahrscheinlich schnell, oder? So ein erster Scan braucht wie viele Sekunden?
Die virtuelle Autopsie ist dadurch ein enormer Vorteil für das Fach geworden, weil sie innerhalb von 10 Sekunden also den ganzen Körper gescannt haben. Oder? Also es sind 10 Sekunden. Wenn Sie denken, wenn jemand eine sehr schnelle Autopsie macht, das geht eine Stunde, eineinhalb Stunden bei einem einfachen Fall. Und mit dieser Bildgebung, Computertomographie, haben Sie die Bilder vom Scheitel bis zur Sohle, 10 Sekunden Scanzeit, dann ein paar Sekunden oder wenige Minuten rechnen und dann haben Sie den ganzen Datensatz.
Dann hat man natürlich das Gefühl, da entgeht einem vieles. In 10 Sekunden ist doch das gar nicht möglich. Kann einem etwas entgehen in so einem ersten Scan?
Also die Datenerfassung ist gemacht nach wenigen Sekunden. Nachher muss man es natürlich genau anschauen. Aber Sie können auch in wenigen Minuten können Sie eigentlich sagen, was häufig ist häufig. Sie können schauen, ist eine Hirnblutung, ist der Kehlkopf nach einer Strangulation verletzt, haben Sie am Herz irgendetwas, haben Sie Blutungen im Brustbereich, im Abdominal, im Bauchbereich, haben Sie Rippenbrüche, was für Brüche haben Sie am ganzen Körper. Also Sie haben relativ schnell grob Übersicht. Nachher ist klar, müssen Sie ins Detail gehen.
Gerade heute Morgen ist ein Mann gescannt worden, wo man nach dem CT bereits gesehen hat, dass er an einem natürlichen Tod, an einem Herzversagen gestorben ist. Der Fall kann so ohne weitere Untersuchungen oder Eingriffe abgeschlossen werden. In anderen Fällen braucht es nach einem CT eine klassische Autopsie oder weitere Scans, einen Oberflächenscan, ein MRI, wenn es darum geht, gezielt Weichteile zu untersuchen, auf einen Herzinfarkt hin zum Beispiel. Im CT sieht man vor allem harte Sachen, Knochen oder Fremdkörper, wie Patronen oder Messer zum Beispiel. Der Körper wird durch die verschiedenen Scans vom Vertobot in den Computer überführt und kann nachher dreidimensional auf alle Arten angeschaut werden. Das ist wie eine Reise durch ein völlig neues Universum. Kein Öderli, keine kleinste Fraktur entgeht einem. Vor uns erscheint ein Schussopfer.
Wie Sie hier auf dem Computer sehen, das ist jetzt dreidimensional rekonstruiert und Sie können jetzt eigentlich mit der Computermaus können Sie die Haut wegrechnen. Sie sehen dann zuerst die Muskulatur. sehen Sie, wie ist so der Muskelstatus, ist der kräftig oder eher schwach bezüglich Muskulatur, dann sehen Sie Knochen, und wenn Sie Knochen sehen, dann sehen Sie eigentlich, wo hat es einen Knochenbruch, ist der Schädel intakt, sind die Gliedmasse intakt, hat es einen Beckenbruch. Dann können Sie das drüllen in allen Achsen und können das ganz genau anschauen. Und dann, wenn Sie das gesehen haben, können Sie auch noch in den Körper reingehen, ins Hirn, in den Brust- und Bauchraum und können dort eigentlich virtuell durchfliegen. Und das ist schon, das hat das Fach schon enorm verändert.
Ja, also, da schaue ich wirklich staunend zu, wie man mit so einem sanften Scroll über die Maus eigentlich vom 3D-Mensch, so wie er ist, als, oder so wie er aussieht in unserer Wahrnehmung, nachher durch seinen Körper, seinen Knochenbau kann fliegen, aus jedem Winkel anschauen. Staunen Sie da auch noch, wenn Sie sich täglich damit befassen?
Also ich staune insbesondere bezüglich der technologischen Entwicklungen, die wir die letzten Jahre erlebt haben und auch noch momentan erleben, ist natürlich schon faszinierend, wenn Sie das sehen, wie schnell das geht und auch von der Darstellung, von der Visualisierung, was es heute für Möglichkeiten gibt, die auch kommen aus der Filmindustrie und auch aus den Entwicklungen von der Spielindustrie.
Die Bilder werden der Staatsanwaltschaft zur Beweisführung mitgegeben. Fremdkörper, Knochen, von einem Schuss verrissene Nervensystem werden in verschiedenen Farben angezeigt. Auch für einen Laien wird der Tathergang, der Befund, so viel nachvollziehbarer. Aus diesen 3D-Datensätzen kann man Körperteile auch wieder rekonstruieren, zeigt mir der Lars Ebert, Informatiker und langjähriger Mitarbeiter am Institut für Rechtsmedizin.
In der Hand habe ich einen 3D-Druck von einem Schädel. Das heißt, wir können nicht nur die Verstorbenen scannen, sondern wir sind auch in der Lage, sozusagen das Ganze wieder aus dem Virtuellen in die Realität zu holen. Man kann hier ganz gut erkennen, das ist ein Fall von einer Schädelfraktur.
Also eine mehrfache, schlimme Schädelfraktur?
Ja, eine ziemlich schlimme, tödliche Schädelfraktur. Es ist jemand gewesen, der mit einem schweren Gegenstand erschlagen worden ist. Und man kann hier halt sehr gut erkennen, die einzelnen Knochenfragmente. Das ist also aus einem CT-Datensatz rekonstruiert.
Aus diesen Daten kann man so einen 3D-Druck machen von jedem beliebigen Körperteil. Wie sieht das aus? Ah ja, da wird gerade eine Hand gereicht.
Vom Prinzip her von jedem beliebigen Körperteil. Der große Vorteil, wenn man das so macht, ist, wenn Sie sich vorstellen, den Schädel da vorne müsste man traditionell rechtsmedizinisch präparieren. Das würde bedeuten, man muss das Weichteilgewebe entfernen. Das heißt, man muss den Kopf entfernen, man muss dann nachher das Ganze wieder zusammenpuzzeln. Das ist sehr, sehr aufwendig, gerade wenn das so viele kleine Fragmente sind. Und wenn wir einen CT-Scan machen, dann haben wir natürlich die Knochenfragmente an der Stelle, wo sie sich in dem Moment befinden, wo wir den Scan machen. Das heißt, wir können das dann einfach nehmen, segmentieren. Das heißt, wir schneiden quasi virtuell das Weichteilgewebe raus und können das dann ausdrucken und haben so dann eine Kopie von dem Schädel, die man zum Beispiel vor Gericht präsentieren kann, ohne dass wir tatsächlich den Kopf entfernen müssen.
Neben Ihnen liegt eine Hand, ein 3D-Druck von einer Hand, die sehr verformt ist. Was sehen wir da?
Was man hier sieht, ist eine Abwehrverletzung von einem Messerstich. Das heißt, man kann erkennen, wie einer der Finger von dem Messer durchtrennt wurde und ein Teil der Klinge noch im Knochen steckt. Wir haben das Ganze aus einem CT-Datensatz segmentiert und haben das so aufbereitet, dass wir einen 3D-Druck davon machen könnten. Und sowas könnte man dann vor Gericht zum Beispiel präsentieren als Beweismittel.
Und dann geht es noch eine Ebene weiter. Ich ziehe eine 3D-Brille an und kann mich nach einem Mausklick von Lars Ebert auf kleinem Raum dreidimensional an einem Tatort hin und her bewegen. Ein Tatort, der aus verschiedensten Daten, zum Beispiel den eingescannten Daten vom Opfer, den Laserscan-Daten von der Kriminaltechniker und Überwachungskamera kann rekonstruiert werden.
Was man hier sieht, ist eine Festnahme von einem bekannten Drogendealer in einem Internetcafé in Zürich. Der Drogendealer war noch in der Lage, eine Waffe zu ziehen und 7 Schuss abzufeuern. Das Ganze ist von der Überwachungskamera aufgenommen worden und es gab dann für jeden einzelnen Schuss, der abgefeuert worden ist, von dem nur ein einziger einen Streifschuss gelandet hat, glücklicherweise, gab es eine solche Tatortrekonstruktion. Wir haben das dann genommen und haben das mit Virtual Reality dargestellt. Das heißt, Sie können dann in diesem Raum, in diesem Internetcafé umhergehen und Sie können sich den Schuss und die Schussbahn aus allen möglichen Richtungen ansehen. Und auf die Art und Weise kriege ich halt einen viel besseren Eindruck davon, wie eigentlich die räumlichen Gegebenheiten sind, was man auf einem Blatt Papier relativ schlecht ersehen kann. Und das spielt immer dann eine Rolle, wenn es eben um solche Geschichten wie Sichtbarkeiten geht. Also jemand, ich weiß nicht, hat ein Kind umgefahren und sagt, ich habe es nicht sehen können. Dann ist es immer schwierig, das in 2D darzustellen. in 3D kann man einfach den Untersuchungsrichter zum Beispiel an die Position von dem Fahrer setzen und er kann sich selber umsehen, ob es die Möglichkeit gab, das Kind zum Beispiel zu sehen.
Wir profitieren da enorm von den Entwicklungen in der Game- oder Filmindustrie, um die Bildgebung zu verbessern. Wenn die Game-Industrie in Sachen Virtual Reality weiter ist, kann man die Videos dann auch regelmässiger vor Gericht brauchen. Heute sagt das noch ein bisschen heikel, weil es gäbe noch offene Fragen darüber, wie realistisch Winkel und Distanzen zum Beispiel in dieser virtuellen Welt dargestellt werden. Es wird weiterentwickelt und geforscht am Rechtsmedizinischen Institut. Das gehört für eine universitäre Einrichtung dazu, sagt Michael Thali. Ausschau halten müssen wir nicht nur international in der Forensik, sondern auch über dem Tellerrand.
In Bereichen allgemeine genetische, chemische, toxikologische oder auch Bildgebungsbereich, Softwareentwicklungen. Und wegen dem gehen wir manchmal auch an Kongressen oder Meetings, wo eigentlich die Leute fragen, Sie als Forensiker, als Rechtsmediziner, was machen Sie eigentlich da?
Immer wenn diese Frage auftaucht, wissen Sie, dass er am richtigen Ort sei. Häufig sind es auch tragische Einzelfälle, die die Forensik vorantreiben. Wie der Fall Rupperswil, wo könnte die DNA-Gesetzgebung verändern. Auch die Virtual-Psy-Entwicklung ist durch einen Einzelfall ausgelöst worden.
Der Einzelfall, der ist heute bekannt, der sogenannte Mord in Kiesatz oder der Mordfall zu Wahlen. Bei dem Mordfall, der jetzt auch schon 20, 30 Jahre her ist, dort hat man auf der verstorbenen Frau eine geformte Verletzung am Kopf gefunden, zwei geformte Verletzungen, und dort war die Frage, was ist das Tatwerkzeug? Und dann hat man eigentlich mit dieser Analyse, die damals nicht möglich war, hat man nachträglich schauen, wie könnte man sie in Zukunft machen, dass man die Zuordnung, so wie das Schlüssel-Schloss-Prinzip von Körperverletzung oder geformte Verletzung am Körper zum Tatinstrument machen kann. Und das hat eigentlich die ganze Virtual-Psy-Entwicklung ausgelöst.
Die Virtual-Psy, die viel verändert hat, auch sie ist am Anfang auf Gegenwind gestossen.
Es ist klar, dass die frühen sogenannte Gerichtsmedizin oder die ganze Juristerei ein traditionelles Fach ist. Muss es auch sein, weil die Juristerei, wo es letztendlich auch um Urteilssprüche geht von Gericht, dürfen nicht jeder Modeerscheinung oder jedem Hype aufsetzen. Und wegen dem war eigentlich auch klar, dass die Virtual-Psy oder die 3D-Visualisierung am Anfang nicht heftige Begeisterung ausgelöst hat. Mein früherer Chef und Förderer und auch grosser Unterstützer vom Virtual-Psy-Projekt hat immer gesagt, Sie, Herr Thali, ein Drachen kann nur steigen bei Gegenwind. Und ich glaube, das war auch bei Virtual-Psy so gewesen. Am Anfang doch rechte Ablehnung, aber heute, ich glaube, schaut ein bisschen die ganze Welt auf die Entwicklungen, die insbesondere nach wie vor in der Schweiz passieren.
Virtuelle Autopsie, eine Hautschuppe, die praktisch ein Phantombild von einem Menschen ergeben kann, 3D-Rekonstruktionen von Menschen, die sich durch einen Tatort bewegen. Was kommt dann noch von uns zu?
Wir glauben daran und wir arbeiten auch daran, dass man sogar Körpersubstanzen im Körper nicht invasiv bestimmen kann mit Magnetresonanz, Magnetresonanzspektroskopie. Das geht heute schon für Alkohol. Wir hoffen, dass man vielleicht noch andere Substanzen, Medikamente, Drogen kann feststellen und vielleicht sogar mit bildgebenden Methoden mal den Genfaden sieht. Also von der Dreidimensionalität bis aber zum Genfaden. Und beim Genfaden, bei Genom, ist es ja heute wieder möglich, dass ich gewisse Erscheinungsmerkmale wie Augenfarbe, Haarfarbe oder Hautfarbe und vielleicht in Zukunft noch mehr voraussagen kann und dass ich dann praktisch aus dem Genfaden wieder das Signalement, also die 3D-Daten, könnte vorhersagen. Also dort schließt sich irgendwie der Kreis mit Virtual-Psy, haben wir Dreidimensionalität, wir arbeiten uns zum Genfaden vor und umgekehrt kann man sich vom Genfaden praktisch wieder zur Dreidimensionalität zum Signalement vorarbeiten. Und das ist so eine interessanten Kreis, wo sich die nächsten Jahre noch anbieten zum Erforschen.
Trotz allem Fortschritt, die gute alte Spürnase braucht es weiterhin, sagt Fritz von Warburg, der jahrzehntelang erfolgreich Einsatzleiter vom Dezernat Leib und Leben zu Bern war. Er hat das Einsatzbüro von 55 Tötungsdelikten geleitet. Gern geleitet, erzählt er mir an einem warmen Nachmittag in einem Kaffee zu Bern. Auch wenn die Arbeit an meinen Knochen hart war.
Also grundsätzlich, jeder Fall, den man gelöst hat, gibt eine Genugtuung, das ist klar. Und was mich richtig belastet hat, auch psychisch belastet hat, das sind Delikte an Kindern. Da kann ich jetzt noch nicht drüber, ganz drüber stehen, das ist so. Weil ein Kind, das nichts dafür kann, das ist das Schlimmste. Das Leben geht weiter und es kommen immer wieder neue Sachen auf einem zu. Und es geht ja schon ein bisschen in den Hintergrund, aber dann, wenn es passiert ist, dann schüttelt es einem durch.
Was hat dann sein Erfolg, seine Spürnase ausgemacht?
Also ein guter Fahnder zeichnet aus, dass er auf sein Gegenüber eingeht, dass er probiert, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen zu dem Typ, oder zu der Frau, die er gegenüber hat, die für irgendetwas verdächtigt ist. Er muss können mitfühlen und er muss spüren, warum ist irgendein Ereignis passiert. Also einfach brutal Anwürfe machen irgendjemandem, das führt in der Regel nicht zum Ziel.
Ist das etwas, das man schulen kann? Oder ist das etwas, das man als Talent halt mitbringt?
Es gibt Weiterbildungskurs, sogenannte Einvernahmepsychologie. Und da kann man sicher etwas lernen, aber grundsätzlich ist es ein bisschen eine Veranlagung. Man muss einfach immer sich vor Augen halten, der Mensch, den ich etwas mit ihm zu tun habe, hat mir persönlich nichts in den Weg gelegt. Ich probiere einfach herauszufinden, warum ist irgendetwas passiert. Und es gibt die Situation, wo man gewisse Sachen sogar verstehen kann, unter Umständen. Man darf das nur nicht zeigen.
Es brauche viel Menschlichkeit, um ein guter Fahnder zu sein. Neben den faszinierenden technologischen und wissenschaftlichen Fortschritten in der Forensik, die das Netz und die Verbrecher immer enger ziehen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.